Okay, wir haben schon kurz nach drei. Es freut mich, dass so viele noch von Ihnen hier sind. Ich hoffe, Sie hatten eine tolle Workshop-Zeit, konnten viel für sich mitnehmen und Ihre Institution. Jetzt haben wir einen weiteren spannenden Programmpunkt, und zwar unsere Podiumsdiskussion. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir auch Vertreter der Ministerien gewinnen konnten. Zum einen den Herrn Jens-Richard Bodamer vom Wissenschaftsministerium, der Herr Michael Kilper vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung wird die Frau Dr. Rendel vom Kultusministerium vertreten. Weiterhin als Vertreterin der Seminare kommen wir Frau Professor Maria Berger-Senn, Direktorin des Seminars für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Rottweil-Gymnasium, begrüßen. Thomas Hecker, den kennen Sie schon von heute Morgen, er wird auch fleißig mitdiskutieren. Dr. Gerd Breuer, der Geschäftsführer des Schreibzentrums der Pädagogischen Hochschule Freiburg, der sicherlich auch vielen von Ihnen schon aus der Literatur bekannt ist, nimmt auch teil. Und ganz besonders freue ich mich, dass die Selina Winkler, Lehramtsstudentin und Hilfskraft in meinem Projekt, den Mut gefunden hat, mit diesen wichtigen Personen hier es ein bisschen aufzunehmen und auch mal die studentische Perspektive auf Portfolioarbeit aufzuzeigen. Ich glaube, da können wir wirklich mal klopfen dafür. So, vielen Dank, Selina, dass du das machst. Die Diskussion wird von der Frau Lina Feder von Tübingen, aus Tübingen geleitet. Die kennen Sie ja auch von heute Morgen, und jetzt würde ich dann übergeben.
Ja, meinen besten Dank für die Einführung. Der Beamer ist schon ausgegangen, das ist sehr gut, weil sonst werden hier gleich vorne alle ganz fürchterlich geblendet, wie wir vorhin getestet haben. Ich würde jetzt einfach die Teilnehmer am Podium kurz bitten, nach vorne zu kommen mit den entsprechenden Statements und sich hier um die Tische zu gruppieren. Herzliche Einladung hier nach vorne.
Ach, die brauchen auch noch einen Platz. Das machen wir hier. Das geht mal.
Komm. So ruckelt sich langsam alles fest hier. Wunderbar. Wir werden, solange sich hier das Podium gerade ein bisschen kennenlernt, werden wir verschiedene Phasen der Diskussion, der Podiumsdiskussion hier gleich haben. Wir werden zunächst damit einsteigen, verschiedene vorab formulierte Statements zu hören. Ich bin sehr gespannt, vor allem in einer zweiten kurzen Runde, wo ich Sie bitten werde, vielleicht tun Sie das auch schon in Kombination, aber wir könnten es voneinander trennen, etwas zu aktualisieren, was Sie heute erfahren haben hier. Vielleicht hat sich ja Ihr Statement, was Sie schon vor einiger Zeit formuliert haben, irgendwie weiterentwickelt, inspirieren lassen, wie auch immer. Ich würde zuerst um die Runde bitten, zunächst mal das Statement zu formulieren, und wir werden dann eine zweite anschließen mit Fragen, die sich da aufgeworfen haben. Und die Bitte an unser Podium ist nochmal die folgende, wir haben sie andernorts schon formuliert, Ihre jeweils institutionelle Perspektive, Ihren Hintergrund einfach sehr, sehr stark erkennbar werden zu lassen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, haben gesagt, entsteht da überhaupt sowas wie echter Diskurs? Ich würde es gerne dadurch unterstützen, indem ich Sie dazu auffordere, sehr, sehr stark aus Ihrer jeweiligen Perspektive zu argumentieren. Wenn ich einfach mal die ministeriale Seite bitten dürfte, anzufangen, kurzes Statement vorzustellen, wäre es wunderbar.
Ja, sehr gern. Mein Statement, was ich formuliert habe, hat sich wirklich schon sehr geändert. Also ich habe heute Morgen sehr viel gelernt. Ich habe ursprünglich nämlich aus meinem Aktenvermerk das Ganze erlesen. Ich hatte nämlich ursprünglich da noch gar keine Informationen zu. Für uns vom Wissenschaftsministerium aus ist die Portfolio-Konzeption an sich interessant, auch in Bezug auf die wissenschaftliche Evaluation, die wir ja heute Morgen auch schon gehört haben. Wir sehen da ein sehr großes Entwicklungspotenzial und hoffen, dass da auch weiter dran geforscht wird. Das E-Portfolio hier in Konstanz ist für uns sehr interessant, weil wir hier einen Teil der Lehrerausbildung sehen, der verbunden wird mit einer anderen Hochschule. Also die Kooperation von Hochschulen untereinander ist aus unserer Sicht sehr erstrebenswert und auch ein interessanter Ansatz, und der natürlich dann in der Wiese besonders auflebt. Das Wissenschaftsministerium fördert und möchte auch weiterhin diese Portfolioentwicklung sehen und vorantreiben. Das wäre mein Statement.
Ich beginne mit dem Statement, das ich eigentlich heute Morgen gegeben hätte. Ja, was sich geändert hat, sage ich vielleicht nachher noch genauer dazu. Also einmal, wenn man an Portfolio denkt, dann denkt man an den Begriff Reflexion. Und das ist ja ein Begriff, der heute Morgen mehrfach durchaus kritisch sozusagen angesehen wurde. Dennoch, das Portfolio ist natürlich in den verschiedenen Phasen der Lehrerbildung ein wichtiges Element sozusagen der Reflexion. Und was von meiner Seite eben jetzt besonders wichtig ist, ist diese Verbindung der verschiedenen Phasen der Lehrerbildung. Also wir haben hier an den Universitäten, an den Hochschulen die erste Phase der Lehrerbildung und dann kommen die jungen Lehrkräfte, die Anwärter sozusagen, sagen in den Bereich der Seminare. In der zweiten Phase und in der dritten Phase geht es ja dann in den Bereich Fortbildung, wobei da eine weitere Phase dazwischen geschaltet ist, die hochwichtig eigentlich ist, nämlich die Berufseingangsphase. Und es ist tatsächlich so, Sie werden sich überlegt haben, was heißt denn das eigentlich, Zentrum für Schulentwicklung, für Schulqualität und Lehrerbildung. Ich bin nicht das Ministerium, werden Sie denken, wo ist denn das eigentlich? Ja, ich stehe hier neben dem Herrn Wodammer und komme eigentlich gar nicht vom Ministerium. Das liegt nun daran, weil das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung jetzt neu tatsächlich entstanden ist, am 1. März 2019. Wir haben viele Aufgaben jetzt übernommen, die vorher aber im Ministerium waren. Deswegen bin ich hier, aber ich erwähne das aus einem anderen Grund noch. Das Institut hat sich sozusagen zum Ziel gesetzt, dass es Aus- und Fortbildung stärker miteinander verzahnt. Und Aus- und Fortbildung miteinander verzahnen heißt natürlich auf der einen Seite die zweite und dritte Phase miteinander zu verzahnen, aber logischerweise, es geht ja um Lehrerbildung, geht es immer auch um die erste Phase. Und das Portfolio kann natürlich ein Instrument sein, das sich sozusagen durchzieht. Ich werde da vielleicht nachher auch nochmal drauf eingehen können, welche Möglichkeiten sich aus meiner Sicht heraus eben auch in der dritten Phase ergeben könnten. Ja. Das wurde heute Morgen ganz kurz angeschnitten und es ist tatsächlich so, darüber wurde noch wenig, glaube ich, geforscht, schon gar nicht, ja, aber auch wenig eventuell insgesamt in der Literatur dargelegt. Dennoch kann das ein ganz wichtiges Instrument sein. Und last but not least steht es natürlich in der Rahmenverordnung drin, ja, das müssen wir auch mal erwähnen natürlich, ja, in der Rahmenverordnung für die erste Phase des Kultusministeriums. Und in dieser Rahmenverordnung ist ja ganz klar aufgeführt, dass ein Portfolio geführt werden muss. Und auch über das Muss, über diesen Begriff, werden wir vielleicht in der Diskussion gleich auch noch ein bisschen näher sprechen.
Das werden wir ganz unbedingt tun. Das finde ich nämlich mit einer der spannendsten Linien, die ich gern später nochmal hochziehen würde. Jetzt kommen wir von der ministerialen Ebene zu der Anwenderebene letztlich. Und ich bin sehr gespannt auf Ihr Statement, was wir gern hören möchten.
Genau, also aus Anwendersicht hoffe ich, meine Kommilitonen da gut mit repräsentieren zu können. Und die erste Sicht und das Erste, was mit Portfolio verbunden wird, ist Mehraufwand auf Seiten der Studenten und Studentinnen. Und das ist schade aus meiner Sicht, weil ich auch glaube, dass es ein großes Potenzial gibt, aber nicht so, wie es gelebt wird momentan, weil es doch recht isoliert und on top zur normalen Lehre kommt. Und deswegen ist meine Hoffnung und mein Wunsch, dass es sich dahin entwickelt, dass das Portfolio besser begleitet wird, weil Portfolioarbeit soll ja zielgerichtet, reflektiv, individuell sein. Und ich finde, dafür braucht es auch zielgerichtetes Feedback, individuelles Feedback vor allem, wofür Ressourcen geschaffen werden müssen, weil wir verstehen auch, dass nicht ein Dozent ewig viel Zeit hat für jeden einzelnen Studenten und jedes einzelne Portfolio, was aber dringend nötig wäre, damit wir wirklich sinnvoll das Ganze weiterentwickeln können. Und das wünsche ich mir aus studentischer Sicht, dass wir da mehr gesehen werden und dass auch die Verzahnung wirklich besser klappt und dass nicht so ein Parallelläufer ist, der nichts mit dem Eigentlichen, was wir irgendwie studieren, zu tun hat.
Besten Dank fürs Ihr Statement. Ich finde es hochrelevant, diese Stimme auch hier zu hören. Und jetzt haben wir die Vermittlungsebene eigentlich letztlich zwischen Vorgaben, die uns vorliegen, Abnehmerseite, und ich bin gespannt auf Ihre Statements.
Mit der Universität kooperiert. Bei uns kommen ja sehr heterogene Vorerfahrungen zusammen. Wir kriegen also von allen Unis, von den Musik- und Kunsthochschulen in Baden-Württemberg Absolventen, aber auch aus der ganzen Bundesrepublik. Wir müssen also schauen, wer kommt da bei uns an. A, im Blick auf die Vorerfahrungen mit dem Portfolio, also inhaltlich, aber auch technischer Art, was bringen die mit welchen Techniken haben sie schon gearbeitet. Dann kommen aber eben auch, wie an der Uni auch, sehr viele verschiedene Persönlichkeiten an. Und das hat mich der heutige Tag auch bestärkt in der Vorstellung, wir müssen das Portfolio machen, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr verschiedene Menschen gibt und die einen, denen liegt das mehr und den anderen liegt es weniger. Also ich gehe davon aus, wir müssen differenzieren im Blick auf unsere Kunden sozusagen, wie denn wir das genau machen wollen. Und wir sind im Praxissemester, sind wir mit den Schulen ja schon dran, da wird das ja schon gemacht, aber wir werden voraussichtlich im Vorbereitungsdienst 2021 dann die erste große Gruppe Studierender aus der Rahmenverordnung dann bekommen. Und das ist der Zeitpunkt, auf den wir sozusagen im Moment ein bisschen hinleben und auch versuchen, dann Konzepte zu entwickeln, um dann zu sagen, das machen wir und das nutzt auch. Es ist bei uns ja so, dass wir viele Dinge in der Weise schon tun. Also wir haben die Fachdidaktik, wir haben die Pädagogik, unsere Ausbilder besuchen die Referendarinnen und Referendarinnen im Unterricht und beraten sie. Also es gibt viele Dinge, die wir schon tun und wo wir überlegen müssen, wie integrieren wir das jetzt mit der neuen Methode, wie passt es zusammen. Viele Dinge werden dann sozusagen übereinander gelegt werden, sodass das Portfolio dann reingefügt wird in die drei Unterrichtsbesuche und so weiter, da muss es dann dazu passen. Ja, und da sind wir im Grunde dran. Also ich verstehe Portfolioarbeit als Entwicklung von Reflexivität, wie schon gesagt, Verschränkung von Theorie und Praxis. Und ich denke auch, dass es in beide Richtungen wirkt. Also die Praxis wird die Theorie auf die Probe stellen im Vorbereitungsdienst und die Theorie wird die Praxis kritisch anschauen. Und von daher diese beiden Richtungen, die da sozusagen sich gegenseitig auf die Probe stellen, die sind bei uns im Vorbereitungsdienst im Mittelpunkt. Und vielleicht noch was, kleiner Schlusssatz. Wir forschen ja nicht und wir sind sehr dankbar, wenn die Universität, wie wir heute Morgen schon erlebt haben, forscht, damit wir irgendwann mal wissen, was hilft.
Das ist ein Auftrag. Ja, das war natürlich jetzt eine Steilvorlage, obwohl wir noch bei den Statements sind, aber es passt einfach so gut. Was hilft? Und da hätte ich als Schreibberater einfach eine Antwort parat: Schreibberatung hilft. Und das ist nämlich auch der Blickwinkel, den ich hier mit reinbringe. Ich habe persönlich, hätte ich eine ganze Menge, viele verschiedene Dinge, die ich sagen würde, gerne sagen würde zum Portfolio, aber ich spreche ja für die Institution Schreibzentrum heute hier und das Schreibzentrum als eine Serviceeinrichtung für Studierende, aber auch für Personen in anderen Qualifizierungskontexten, die Unterstützung bekommen für das Verfassen von Textsorten, die eben curricular im Hinblick auf die Studienordnung oder Prüfungsordnung festgelegt sind. Und da ist es eben so, dass durch die Existenz des Portfolios eigentlich dann eine kommunikative Situation existiert zwischen dem Curriculum oder der Institution, den Studierenden, die das formulieren müssen, der Person oder den Personen, die das dann lesen oder vielleicht auch bewerten und natürlich auch einem Textsortenverständnis seitens der Institution und den Anforderungen und Erwartungen an die Gelingenskriterien für das Portfolio. Und das Schreibzentrum hat da eine ganz wichtige Aufgabe, indem es eben individuell berät Studierende, die mit Schreibproblemen oder mit Problemen, sagen wir mal, in der Textproduktion an sich zu uns kommen. Also es geht dann keinesfalls nur um Formulierungsprobleme, sondern tatsächlich um diesen Prozess des Sprachewerdens, des Verschriftlichens von Reflexion. Ja, wir haben ja bisher nur über die Reflexion an sich gesprochen, aber es gibt ja eben einfach noch diesen Transfer von diesem metakognitiven Phänomen Reflexion hin zum Papier oder zur digitalen Datei. Und dafür brauchen wir Serviceeinrichtungen. Dafür brauchen wir Angebote wie Workshops oder Schreibberatung. Ich glaube, das ist so ein geflügeltes Wort, wenn wir sagen, die Qualität von Wissenschaft und wissenschaftlicher Arbeit und Wissenschaftlichkeit an einer Einrichtung braucht eben, basiert auch auf solchen Serviceeinrichtungen, und die sollten wir nicht vergessen.
Ja, also ich nehme jetzt mal die Doppelrolle ein, dass Hochschullehrers, der mit Studierenden zu tun hat in der ersten Phase, und eines Vertreters der Wissenschaft. Ich halte ja die Tatsache, dass das Portfolio in Baden-Württemberg ein wichtiger Teil der Lehrerinnenbildung geworden ist, für eine große Errungenschaft. Gleichwohl, habe ich geschrieben, besteht auch und gerade für eine portfoliobasierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung eine Gefahr, nämlich die Gefahr zwischen hochgetriebenem Idealismus, gesteigertem Effizienzdruck und enorm verdichteten Reflexionsanforderungen zerrieben zu werden. Dieses Risiko besteht aus meiner Sicht besonders dann, wenn die notwendigen professionalisierungstheoretischen, portfoliotheoretischen und reflexionstheoretischen Fragen mit der Einführung des Portfolios nur scheinbar geklärt sind. Portfolioarbeit besteht aus Dialog, aus Kommunikation. Der Ordner oder die Datei macht keine Portfolioarbeit, sondern es geht ja um die Verlebendigung des toten Materials im Gespräch. Es geht um die Verlebendigung des toten Materials im Gespräch. Jetzt habe ich eine große Sorge. Die hier immer wieder genannte Zerklüftung der Lehrerinnenbildung in drei Phasen, die ist ja nun nicht erst 10 Jahre alt, sondern die gibt es ja seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Die ist bis da, wir können von 70er Jahren vielleicht reden und so, aber das ist ja ein altes Problem. Jetzt muss ich sagen, ich habe eine riesen Sorge, nämlich, dass es so eine Art Missbrauchsszenario gibt, nämlich der Missbrauch des Portfolios für eine Rolle, die es gar nicht ausfüllen kann. Wenn das nämlich der Fall wäre, wäre die Einführung von Portfolio die Chronik eines angekündigten Todes. Wenn jemand glaubt, dass was 30, 35 Jahre nie gelungen ist, jetzt durch die Einführung von Portfolio gelingt, wäre meine Rückfrage, wo hat denn die Verlebendigung der Beziehung der drei Phasen im Gespräch faktisch stattgefunden und hat die eigentlich stattgefunden? Oder ist die Einführung von Portfolios eine Reformvermeidungsstrategie zum Zwecke der Aufrechterhaltung dreier getrennter Institutionen, denen man ein Deckmäntelchen überhängt und sagt, jetzt tun wir mal so, als würden wir uns aufeinander beziehen?
Ich verzichte zum gegenwärtigen Stand auf die Aktualisierung, denn ich spüre schon da drüben, dass da irgendwie vielleicht Entgegnung drin liegen könnte, wenn vielleicht einfach nochmal.
Also, Herr Professor Hecker, Sie müssen mir erlauben, dass ich jetzt nicht gleich hier darauf eingehe, was ich heute gelernt habe, sondern auf diesen Punkt. Wenn wir so verstanden worden sind, dann haben Sie uns falsch verstanden, weil die Menschen, die in der Ausbildung tätig sind, die sind das Entscheidende. Und zwar im Grunde egal, ob das in den Hochschulen ist oder an den Seminaren ist oder eben auch später bei den Fortbildnern. Die Lerninhalte werden sicherlich auch mit modernen Methoden, heute mit digitalen Methoden unterstützt, aber sie werden im Grunde durch Menschen vermittelt. Und die entscheidende Beziehung läuft immer zwischen dem Lernenden und den Ausbilderinnen und Ausbildern. Das kann man am Seminar und auch an den Hochschulen besonders gut sehen, weil die jungen Menschen dann natürlich in einer starken Entwicklung sozusagen noch drin sind. Ja. Wir sehen es aber auch in der Lehrerfortbildung natürlich, auch dort sind die Menschen in der Entwicklung drin. Und das Portfolio kann im Grunde nur ein Unterstützungsinstrument sein, das eine Rolle spielen kann. Und da wäre jetzt noch die Frage, welche Rolle es spielt. Vielleicht kommen wir da zu einem gewissen, zumindest zum Basics, ja, eines Konsenses, wäre, glaube ich, ganz gut. Aber es kann nur eine unterstützende Rolle spielen, so wie auch digitale Medien nur eine unterstützende Rolle spielen können. Das Entscheidende ist, glaube ich, wirklich diese Face-to-Face-Sache. Das Entscheidende ist das, wie die Menschen miteinander umgehen in diesen Ausbildungsverhältnissen und wie sie darin reflektieren, um diesen Begriff, dieses Reizwort nochmal zu verwenden.
Ja, ich würde mich gleich anschließen. Ich fühle mich angesprochen. Ich soll ja aus der Sicht meiner Institution sprechen. Ich vertrete ein Seminar, und das ist ja die Institution bekanntlich in Baden-Württemberg, die drei Phasen zusammenbringt, und zwar zunehmend. Wir haben schon seit 2004 sind wir didaktische Zentren. Das heißt, wir sind zuständig wir begleiten im Praxissemester, wir sind beteiligt an der Fachdidaktik der Universitäten. Wir haben dann den Vorbereitungsdienst, und das ist jetzt verstärkt, es war schon mal ansatzweise da, aber es ist jetzt sozusagen hier ja politisch entschieden, dass wir uns auch an der Fortbildung in der Region beschäftigen sollen. Das heißt, wir sind die Institution, die ein Lehrer sozusagen vom ersten Tag seines Studiums bis zum letzten Arbeitstag begleitet. Und ich denke, man muss auch diese drei verschiedenen Institutionen gar nicht auch nur negativ sehen. Also ich denke, es ist gut, wenn es eine Universität hat, wenn die forschungsorientiert ist, wenn Studierende dort eine Kultur lernen, wo Wissen produziert wird. Es ist etwas anders, wenn man dann in Vorbereitungsdienst geht, wo man dann Lehrkräften begegnet, die einerseits noch in der Schule sind, andererseits Fachdidaktik bei uns machen, zum Teil auch noch Fachdidaktik in der Hochschule machen. Und dann ist man in der Schule und ist im Kontext der Schule, der Fortbildungsinstitutionen unterwegs, wo man dann auch nochmal Dozenten von der Uni, Dozenten vom Seminar, Dozenten von woanders her hat, die in der Lehrerfortbildung tätig sind. Also nochmal, wir sind sozusagen so eine gewisse Drehscheibe, aber jede dieser Institutionen hat auch ihre eigene Dignität und ich glaube, dass das unseren Lehrern gut tut.
Und jetzt frage ich ganz schnell zurück und ein bisschen gemein, hilft das Portfolio dann dabei bei dieser ganzen Institutionssache?
Also ich kann nur sagen, wir sind noch im Moment in einer Konzeptionsphase. Wir haben schon, da war ich jetzt noch nicht am Seminar, da wurde schon mit den Schulen zusammen überlegt, wie sie im Praxissemester mit dem Portfolio agieren. Da ist auch liegt ein Konzept vor, da die Schulen haben hier, sind ja 30 Gymnasien, die wir hier haben, im 4 Landkreise, 30 Gymnasien, wir hier im Umkreis der Universität Konstanz. Ich denke, das läuft ganz interessant. Ich denke, es wird sicher auch mit vielen Fragen noch behaftet sein. Wir arbeiten jetzt eben gerade auf den Termin 2021 hin, wo dann eben die Personen, die verpflichtend das Portfolio im Studium hatten, dann zu uns kommen. Und ich denke, es ist klar, die Pflicht ist da, aber ich denke, und da hat mich die heutige Tagung auch nochmal bestärkt, man soll es kritisch anschauen, man soll sehen, wir haben verschiedene Voraussetzungen, wir haben verschiedene Persönlichkeiten, wir haben verschiedene Wissensstände. Und mir wäre es sehr wichtig, wenn ich nicht so eine Situation erzeugen würde, wo ich irgendjemand was überbrate, was er unbedingt machen muss und das er ganz riesig machen muss und er sagt hinterher, es hat mir nichts genutzt, sondern wenn wir unser Klientel differenziert anschauen und sehen, wem was nutzt und differenziert versuchen, dieses Instrument im Vorbereitungsdienst zu nutzen.
Dank. Da drüben geht's weiter. Das klingt unheimlich gut. Was vielleicht so, was bei uns wirklich ankommt, weil es geht ja um uns Lehramtsstudenten, die ja von allen drei Phasen betroffen sind. Ich bin momentan in der ersten Phase an der Universität noch und wir sehen die anderen Phasen nicht. Also das ist so, bei uns war es dann, als das Portfolio eingeführt wurde, gab es den Ausblick, ihr werdet das im Orientierungspraktikum verwenden können, ihr werdet das in den Fachdidaktiken verwenden können und später auch im Referendariat. Und das hat bei mir so ein oh, okay, hier wird was verknüpft, das ist cool, das ist schön. Vielleicht eben so dieser Verknüpfungsversuch wirklich der drei einzelnen Säulen, die es gibt. Das hat es in mir hervorgerufen und ich weiß auch von vielen Kommilitonen, die das deswegen zum Beispiel online machen, weil da die Hoffnung besteht, dass man es tatsächlich weitertragen kann und nicht bis dahin irgendwo in der Schublade verloren hat. Aber ich finde schon, dass das eigentliche Bild sehr getrennt ist. Und ich finde auch momentan, wie das Portfolio eingesetzt wird, nämlich immer noch sehr, sehr spezifisch auf sehr kleine Bereiche, hilft da nicht wirklich. Also das ist keine Brücke, das ist eher so ein Seil, was man mal rübergeworfen hat zwischen den Institutionen. Und das ist so vielleicht der Blick, der momentan von Studierendenseite auch da ist. Und da wäre schon der Wunsch, dass es mehr Dialog gibt, gerade auch in den früheren Phasen, weil immer wieder die Frage im Raum steht, ja, wir haben die Wissenschaft und wir haben nur die Wissenschaft und dann fallen wir ins kalte Wasser. Dann kommt das Ref. Oh.
Finde ich eine interessante Sichtweise, weil sie, glaube ich, genau passt zu dem, was wir an der heutigen Tagung erfahren haben. Also eigentlich ist diese Tagung ja ein bisschen desillusionierend gewesen, gell? Also weil ich habe also in ihrer Mappe steht ja drin das baden-württembergische Portfolio-Netzwerk, da denkt man dann, da sind lauter Personen da, die also jetzt die Vorteile des Portfolios sozusagen uns darlegen, ja, und das, erlauben Sie mir das sozusagen, verkaufen offen. Ja? Aber ich glaube, wir haben das Gegenteil erlebt. Ja? Wir haben eine äußerst kritische Auseinandersetzung mit diesem Instrument erlebt, was ich für gut finde. Ja? Wir haben gehört, dass die Forschung über Portfolioarbeit in den Kinderschuhen steckt, wenn sie denn überhaupt drin steckt. Ja? Wir haben da ja auch äußerst kritische Punkte mitbekommen. Ich war in einem Workshop, da ging es um das E-Portfolio und auch da konnte man wirklich viele kritische Punkte sehen. Das spricht einerseits für Sie, die Sie hier die Dinge dargelegt haben, dass Sie wirklich mit einem kritischen Geist herangehen. Es zeigt aber auch was anderes und das ist das, was Sie sagen. Im Grunde ist es eigentlich noch ein neues Instrument, obwohl wir es ja schon lange kennen, ja? Aber im Prinzip ist es noch ein neues Instrument, mit dem wir alle umgehen lernen müssen. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass diejenigen, die jetzt damit umgehen, dass die dann auch im Sinne von Ihnen, ja, die Sie Lehramtsstudierende sind, dieses Instrument in guter Weise einsetzen. Die Tagung heute hat gezeigt, dass wir alle Lernende sein müssen in diesem Bereich, um hier wirklich das Ziel zu erreichen, was dieses Portfolio haben kann, wenn wir es denn einsetzen wollen.
Hier drüben geht es direkt weiter.
Ja, genau. Ich wollte gern also da auch nochmal ansetzen, das Portfolio tatsächlich auch als eine Möglichkeit zu nutzen zur Kommunikation. Und eben gerade wenn es auf elektronischer Ebene passiert, dann eben nicht nur in Echtzeit, sondern eben auch orts- und zeitunabhängig. Wir sehen das immer wieder in der Schreibberatung, wenn Studierende mit E-Portfolios zu uns kommen, ist die sprachliche Qualität der Reflexionstexte oft viel besser als bei Papierportfolios. Warum ist das so? Unsere Vermutung ist, dass da einfach öfters, oder wir haben es auch schon abgefragt, die Zahl der Feedbacks, der Rückmeldungen, der Nachfragen viel höher liegt als bei Papierportfolios. Papierportfolios werden nach wie vor eher in der Endphase einfach erstellt und abgegeben und dann ist eben der Leistungsnachweis erledigt. Beim E-Portfolio hat man doch stärker den Austausch und dann entsteht eben diese authentische Situation, dass eine Person irgendeinen Zusammenhang oder einen Fakt, eine Information im Portfolio nicht versteht, nachfragt und das ist die beste Rückmeldung, was Textrevision, Überarbeitung, Schärfung auch der Reflexion betrifft und Studierende haben da einfach eine viel bessere Möglichkeit, das Portfolio auch als Lerninstrument zu nutzen, also über den Gegenstand, der reflektiert werden soll, weiter nachzudenken, indem sie eben diese authentischen kommunikativen Situationen bedienen im Austausch mit den unterschiedlichen Ansprechpartnern.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen in die Suppe spucken. Und zwar, ich fand, das haben Sie vorhin sehr geschickt gemacht. Sie haben nicht im Ansatz auf meine Frage oder das geantwortet, was ich aufgeworfen habe. Sie haben was gesagt, dem hier im Raum jeder zustimmen würde. Es ist immer eine Frage zwischen Menschen. Da würde hier keiner Nein sagen. Aber es war weder eine Reaktion noch eine Antwort. Ich versuche noch mal deutlicher zu machen. Wenn Sie heute festgestellt haben, dass wir das Portfolio, dass das überaus kritisch hier dargestellt wurde, dann hängt es möglicherweise nicht am Portfolio. Ich würde nämlich meinem lieben Freund Gerd Breuer da völlig zustimmen. Was du gerade beschrieben hast, trifft zu. Ich würde gerne noch mal auf eine tiefere Dimension durchstoßen. Portfolio kann strukturelle Probleme eines Systems nicht lösen. Aber wissen Sie, was Portfolio machen kann? Wenn man Portfolio in einem System einsetzt, ist das wie ein Lackmuspapier und sagt etwas über den Zustand dieses Systems. Und das ist der Punkt, auf den ich raus will. Ich halte nach wie vor viel von Portfolio, aber wir haben in der Schule bestimmte Strukturen, wir haben an der Uni bestimmte Strukturen und wir haben in der Lehrerinnenbildung zerfranste Strukturen. Und diese Strukturen sind Systeme, die nebeneinander mit eigenen Systemlogiken agieren und sich nicht aufeinander beziehen und die Studierenden merken das. Das wird Portfolio nicht lösen, sondern Portfolio zeigt, und ich finde, es zeigen die Forschungen, dass das System in diesem Zustand ist. Das ist eher ein Spiegel, als zu glauben, dass man mit Portfolio ein System reformiert, halte ich für den größten Aberglauben, das wäre Mythenbildung schlimmster Art. Und deshalb wollte ich da mal dazu sagen, das ist doch mein Problem. Mit Portfolio kann jeder machen, was er will, er kann alles drunter verstehen, aber Sie werden immer wieder diese Spiegelung erfahren. Das, was die Eigenlogik des Systems reproduziert sich in diesem Instrument. Und deshalb würde ich das Portfolio und auch die Skepsis, die hier aufgekommen ist, auch was in der Forschung gezeigt wird, ja eher dazu nutzen zu sagen, wir erfahren etwas über das Funktionieren unseres Systems, dass nämlich Schule in erster Linie ein Bewertungskontext ist, dass das eine Institution ist, die nichts anderes tut, als Berechtigungen zu erteilen und bei der es schwer ist, so etwas Ähnliches wie Bildung zu produzieren. Und auch das zeigt sich in Portfolios. Und deshalb ist meine Rückfrage nochmal, was hier fehlt, ist, haben Sie eine Diskussion über alle drei Phasen hinweg geführt, welche Professionalisierungstheorie Sie sich anschließen? Machen Sie hier kompetenzorientierte Bildung? Geht es um Strukturansatz? Geht es um Expertiseansatz? Geht es um biografische Arbeit? Also welche Vorstellung von Professionalisierung hat dieses Land? Und ich mache nochmal den Vorwurf, ich kenne kein Land, auch nicht Baden-Württemberg, was über die Institutionen hinweg sich mal die versucht hat, gemeinsam der Frage zu stellen, wie stellen wir uns den Professionalisierungsprozess von Lehrerinnen und Lehrern vor und welchen Teil kann welche Phase dazu beitragen? Jede Phase folgt ihrer Eigenlogik und diese Brüche spürt man immer. Das ist mein Thema.
Darf ich gleich noch mal was dazu sagen? Also wir müssen aufpassen, Hecker, dass wir diesen Begriff Portfolio jetzt nicht nehmen als sozusagen einen Spiegel, in dem sich das ganze System noch mal darstellt. Es ist tatsächlich so, viele der Punkte, die Sie genannt haben, würde ich sofort zustimmen, ja, sind wirklich Probleme, die wir in der Lehrerbildung haben. Ja. Sich auf einen Professionalisierungsansatz, auf eine Theorie oder auf Hypothesen einzulassen, das ist etwas, was nicht ganz so einfach ist. Ja. Das wissen Sie natürlich auch, ja, wenn ich die Forschung sozusagen angucke in diesem Bereich. Dennoch stimme ich Ihnen zu, wir müssen einen gewissen Konsens hier erreichen. Und wir müssen auch eine Bündelung erreichen der, jetzt spreche ich mal nur für den Bereich der zweiten und dritten Phase, eine Bündelung im Bereich Aus- und Fortbildung. Unter anderem ist es genau das, was dazu geführt hat, dass dieses Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, ja, das ich jetzt vertrete, dass das gegründet wurde, wenn man genau diesen Punkt erkannt hat und wenn man genau erkannt hat, wir gehen von zu vielen unterschiedlichen Basen sozusagen aus und wir müssen versuchen, da Dinge zusammenzubringen. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob wir eine gemeinsame Theorie sozusagen, einen gemeinsamen Ansatz haben, ja, im Hinblick, was ist Professionalisierung im Bereich des Lehrerhandelns. Ich glaube aber, wir haben sehr, sehr gute Evidenzen auch in diesem Bereich, über die wir uns wahrscheinlich auch relativ schnell einigen könnten. Ja. Die sind ja inzwischen aber überall bekannt. Und ich denke, die müssen tatsächlich eine Folie sein, auf der wir auch im Bereich Aus- und Fortbildung dann arbeiten.
Möchten wir Sie gerne kommentieren?
Ja, gern. Also jetzt für den ersten Bereich. Ich sehe das noch nicht ganz so zerfleddert, wie Sie es jetzt bezeichnet haben. Wir haben nämlich da uns auf einem ganz guten Weg aufgemacht. Wir haben mit der neuen Rahmen-VO und der Aufteilung Bachelor-Master da erhebliche Veränderungen vorgenommen und wir passen das System an und wir sind da dabei, Veränderungen vorzunehmen. Und wie man sieht, auch das Kultusministerium, also ich sage jetzt immer oder ganz flapsig, die Abnehmer für diese hochqualifizierten Menschen, die aus der Universität oder aus den pädagogischen Hochschulen kommen. Für uns ist die Idee des Individuums. Ja. Wir haben den individuellen Gedanken dabei. Jeder sieht offensichtlich Portfolio. Eigenständig, haben wir ja heute auch gemerkt, jeder hat eine eigene Vorstellung davon. Und wir geben sozusagen den Startpunkt. Wo soll der sonst entstehen? Dieser Startpunkt hier in der Universität beginnt hier und wir geben den Stab weiter. Sie haben recht, es kann kein System reparieren oder ja, nicht mehr zerfleddern, aber es kann für das Individuum ein fester Fixpunkt sein, um weiterzugehen und das wieder anzuwenden, was man schon mal gelernt hat. Und ich denke, das ist der Startpunkt, den wir da setzen wollen. Und deswegen steht es auch ganz klar in der Rahmen-VO drin, dass das eingeführt werden soll.
Wenn wir es vielleicht an der Stelle nochmal versuchen, auf den Punkt zu bringen und uns überlegen, die Rahmen-VO stärkt letztlich Portfolioarbeit als Konzept, sie bringt sie ein. Ist das jetzt Segen oder Fluch eigentlich letztlich für dieses Konzept? Wie schätzen Sie es ein?
Ich würde gerne nochmal als erstes sagen, gemäß Schulgesetz ist ja das Kultusministerium zuständig für die Inhalte und Kompetenzen der ersten, zweiten und dritten Phase. Es kommt also aus einer Hand und von daher ist es nicht so, dass es völlig zerfledderte Konzepte sind, sondern es kommt aus einem Haus, aus einem Referat sozusagen und die ja im Gespräch auch mit allen Akteuren auf allen Ebenen sind. Von daher denke ich, dass die Inhalte, die da vorgegeben werden, durchaus kohärent sind. Das nächste, was ich noch sagen wollte, ist, also ich bin immer wieder erstaunt, was denn alles die Zwecke eines Portfolios sein sollen. Ich würde ganz bescheiden denken, am Schluss sollen Lehrer einen guten Unterricht machen, gut erziehen und die Kinder gut aufs Leben vorbereiten. Und dem dient das Portfolio. Es dient nicht der Verbindung von Phasen, es dient nicht, also allen diesen, also es waren so viele Zwecke, die jetzt im Raum waren, dem kann es alles nicht dienen, sondern es dient dem professionellen Fortschritt, und das war ja vorher dieser Unterschied, Professionalisierung oder Strukturfragen, also ich bin da ganz auf der Seite der Professionalisierung. Es muss diesen Menschen, die diesen Weg gehen, eine Hilfe sein, damit sie das Ziel, gute Lehrer zu werden, erreichen. Und allen anderen Zwecken, die da untergeschoben oder hingeschoben oder sonst was alles werden, da sollte man eher die Finger davon lassen und es immer an dem einen überprüfen, ob es diesem Ziel tatsächlich dient. Und Herr Hecker, ich würde es noch mal gern wiederholen, das haben Sie vorher, glaube ich, nicht richtig gehört. Die Seminare sind die Institution, die die drei Phasen mit ihrem konkreten Auftrag verbinden. Also ich bin überall. Ich bin hier in der Uni und spreche hier mit. Ich schicke die Fachdidaktik zum großen Teil her. Wir machen den Vorbereitungsdienst und wir haben jetzt schon viele Kontakte in die Fortbildung. Das wird sich intensivieren. Also da ist schon vieles auf dem Weg. Das ist ja auch das, was die Frau Eisenmann sozusagen jetzt mit ihren neuen Institutionen auf den Weg gebracht hat. Und ich denke, die Richtung ist überzeugend. Und da passt das Portfolio dann auch rein in diese Absicht und in dieses Vorhaben.
Ich blicke in spannende Gesichter auf der ministerialen Seite und würde gerne noch mal hören, was ist dahinter zu lesen? Habe ich falsch interpretiert?
Ich würde mich einfach nur anschließen. Dann würde ich gerne noch was ergänzen, also weil Sie sagen, Professionalisierung, das soll Portfolio leisten, aber das andere braucht es nicht zu leisten. Also ich finde gerade diese phasenübergreifende Aspekt des Kompetenztransfers, ich kenne da besonders gut angelsächsische Studien, wie das funktioniert und wie das funktionieren könnte. Das sind eben gerade diese rhetorischen Situationen, wo bestimmte Kompetenzen einfach in im neuen Sachzusammenhang oder im neuen Handlungszusammenhang wieder angesprochen werden, sozusagen wieder reaktiviert werden und dadurch auf eine andere, auf die Ebene des aktuellen Bildungs- oder Ausbildungsgeschehens gehoben werden. Und sowas lässt sich natürlich sehr schön im Portfolio und mit Portfolio abbilden. Und dadurch gibt es dann auch diese Möglichkeit, dass das Portfolio tatsächlich so eine phasenübergreifende Funktion einnimmt. Und ich denke, da liegt auch ein ganz großes Potenzial des Portfolios für Professionalisierung. Ja, also das, nicht, dass wir denken, dass wir gerade an der Stelle das Portfolio überfordern. Also aus der schreibdidaktischen Sicht gesehen ist es gerade die Stelle, die da sehr viel leisten kann, weil es, wie gesagt, diesen automatischen Kompetenztransfer nicht gibt. Es braucht die sogenannte Anschlusskommunikation, und die ist natürlich sehr gut funktionierend, wenn sie verschriftlicht wird, festgehalten wird, sodass man meinetwegen in einem sogenannten Lernchancengespräch dann auch wieder gemeinsam auf das Portfolio schauen kann und sich das gemeinsam anschauen kann, sodass so eine Art Meilensteine entstehen, die dann auch den Studierenden verdeutlichen, wo sie vielleicht in ihrem Arbeits- und Lernprozess stehen.
Vielleicht direkt dazu, wenn das Portfolio nicht zum Zusammenführen der einzelnen Bereiche, also nicht nur dafür dient, dann frage ich mich, wofür führe ich ein Portfolio, wenn ich meine Professionalisierung auch durch Berichte oder einfach ganz normale Aufgaben erreichen könnte, so wie es die letzten Jahrzehnte in der Lehrerbildung ja auch war. Also wenn es nicht dazu dient, die Sachen zu verknüpfen, dann ist es doch irgendwo überflüssig, weil diese Meilensteine erkennt man ja auch meistens nicht selber als Student, sondern braucht dann jemand, der einem das spiegelt. Und wenn die Leute, womit man dann wieder bei den Leuten wären, die entscheidend sind, nicht da sind, dann bringt das Ganze überhaupt gar nichts, oder?
Also ich wollte nur einfach mal sagen, es waren so viele Zwecke im Raum. Es dient der Digitalisierung, der Heranführung von Studierenden an die digitale Welt. Ja? Es dient der Verknüpfung der Hochschule Konstanz mit der Hochschule in Kreuzlingen. Also es dient so vielen Zwecken. Und es ist nicht dieser Zweck in sich, der Verknüpfung der Hochschulen, sondern der muss dann wieder dem dienen, dass es gute Lehrer gibt. Dann hat er einen Sinn, aber nicht, um Institutionen zu verknüpfen in sich. Also das ist nicht, das kann ich, dann würde ich ja die Studierenden verzwecken für einen institutionellen Zweck, der nicht in ihrer Person liegt. Das kann es ja nicht sein. Und es liegt, und ich finde auch nicht, dass man durch die Hintertür sagen kann, das Portfolio dient dann der Heranführung ans Digitale. Das ist, kann sein, das kann ein Nebeneffekt sein. Es muss sie in ihrem professionellen Weg zu einem guten Lehrer gut unterstützen. Und die anderen Sachen dürfen dann damit hinzukommen, das ist auch alles in Ordnung. Aber sie dürfen sozusagen nicht das Hauptziel irgendwie aus dem Blick verlieren lassen.
Aber das, also das angesprochene Hauptziel, ein guter Lehrer zu werden, das setzt sich ja dann im Prinzip aus diesen vielen Kleinigkeiten zusammen. Und wenn das Portfolio quasi wegweisend ist, dort eine klare Struktur durchzuziehen, dann wäre doch das erreicht, oder? Also nur als Verständnis.
Ich frage, ob das Portfolio damit nicht zu viel aufgelastet bekommt, was es vielleicht nicht leisten kann. Aber da wäre ich eben interessiert an Forschungsergebnissen, weil ich heute so eher gedacht habe, kann es das leisten?
Ich finde zwei Orte ganz toll. Der eine ist Konstanz, der andere ist Bielefeld. In Bielefeld war Niklas Luhmann, der hat die Systemtheorie der Institution gegründet. Hier war Helmut Fendt, der hat über Rekontextualisierung gesprochen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe Sie ja heute zum ersten Mal kennengelernt. Ich finde Sie eine maximal sympathische Frau mit tollen Ansichten. Aber ich halte es, ehrlich gesagt, doch für etwas schwierig zu glauben, dass wenn eine Person für drei Institutionen zuständig ist, dass das sozusagen, oder für drei Bereiche zuständig ist, dass das sozusagen die systemtheoretischen Eigenlogiken von Institutionen irgendwie überspringen kann. Und ich würde, eben, und das, da würde ich halt einfach sagen, also auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es nur ein Ministerium, da gibt es gar nicht Bildungs- und Kultusministerium, das ist alles unter einem Dach, die Sachen sind, die Referate sind in einer Hand und Sie glauben gar nicht, wie zerfasert und verworfen die einzelnen Phasen sind. Also wenn in Baden-Württemberg irgendwann mal der Tag erreicht ist, wo Referendare nicht in der Schule, wenn sie kommen, erfahren, vergiss mal alles, was du auf der Universität gelernt hast, hier geht es ums wirkliche Leben, laden Sie mich bitte ein, ich bin jetzt halt schon 11 Jahre weg, wahrscheinlich habe ich 11 Jahre Entwicklung echt versäumt, tut mir leid, aber aus dem Rest der Bundesrepublik Deutschland höre ich immer, und aus der Schweiz und Österreich übrigens auch, höre ich immer noch genau das. Und solange das sozusagen der Punkt ist, weiß ich nicht, ob es sich nicht einfach lohnen würde, ich möchte es mal ein bisschen konstruktiv wenden. Also die Tatsache, dass Sie, also ich sehe das, wahnsinnig viele Entwicklungen, die ich offensichtlich nicht mitbekommen habe, und ich würde einfach diese Tatsache, dass Sie einen roten Faden legen wollen durch die Lehrerinnenbildung, nicht sozusagen nur den Studierenden als Portfolioaufgabe in die Hand legen, sondern das als Anlass nutzen. Meinst du was? Sie haben gesagt, wir brauchen einen Konsens über das Portfolio. Vielleicht, man muss sich ja nicht einig sein, aber man braucht schon vielleicht auch einen roten, professionalisierungstheoretisch einen roten Faden als eine Vorstellung, wie stellen wir uns eine Berufsbiografie vor. Und das fängt im Studium an, da ist die Frage, ich bin Hochschullehrer, ich würde einfach sagen, ob man Theorie und Praxis überhaupt verzahnen kann, ist eine Frage, die bis heute nicht geklärt ist. Das ist eine Frage, die ist bis heute nicht geklärt und es gibt massive Zweifel daran, ob man Theorie und Praxis wirklich überhaupt verbinden kann oder ob das nicht eigene Welten und Domänen sind, die ihre eigene Dignität haben. Ja, und, ja, was Sie alle schon gesagt haben, ist toll. Aber mir geht es einfach nochmal darum, hier nochmal deutlich zu machen, was das wirklich heißen würde, dann eine berufsbiografische Perspektive. Da wäre die Frage, bekommen 50-jährige Lehrerinnen und Lehrer andere Fortbildungen als 30-jährige? Gibt es sowas wie biografisch orientierte Perspektiven einfach auf diesen Beruf? Gibt es strukturell Möglichkeiten, auch aus dem unmittelbaren Geschäft mit Schülern langfristig auszusteigen, immer mehr in andere Felder, auch an Schulen zu gehen? Also so die Frage, ist da wirklich ein Gedanke, und ich kann mir vorstellen, dass diese Einführung des Portfolios ein Anlass ist, über solche Dinge auch langfristig nachzudenken, und das würde ich auf meinem Bundesland, in dem ich jetzt tätig bin, aber das würde ich dem Land auch wünschen, dass auf beiden Seiten das als eine Prozessmöglichkeit genutzt wird.
Schon viel gesagt, aber was mir gerade einfällt ist, wir müssen halt auch aufhören, irgendwelche eschatologischen Heilsvorstellungen zu entwickeln, dass unsere Gesellschaft, die vielschichtig ist, die konfliktreich ist, die in verschiedene Bereiche zerfällt, dass wir jetzt in der Lehrerbildung eine Insel der Seligen schaffen, in der das alles harmonisch aufeinander abgestimmt ist und in einem roten Faden sozusagen bis zum letzten Berufstag läuft. Ich denke, letztlich ist die Lehrerbildung auch ein Abbild unserer Gesellschaft, die in verschiedene Bereiche zerfällt. Da ist dann wieder die Elternarbeit nochmal eine Thematik. Eltern kommen aus ganz verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, bringen selber wieder Dinge mit, die Kinder bringen wieder viel mit. Dann gibt es natürlich noch diese ganze Diskussion, was Kinder alles mitbringen, sodass man dann die Lehrer zu Sozialpädagogen sozusagen macht, weil da so viel aufgearbeitet werden muss, damit sie überhaupt fähig werden zu lernen. Also ich denke, die Schule und die Lehrerbildung sind ein Abbild der Komplexität unserer Gesellschaft und bis zum gewissen Grade müssen wir damit auch leben, obwohl wir natürlich daran arbeiten, den Weg so zu gestalten, dass er hilft, die Aufgabe zu bewältigen, aber er darf eben auch nicht irgendwie jetzt Illusionen eröffnen, die dann zu großen Enttäuschungen führen. Und dieses Wort Enttäuschung hat ja heute auch schon eine große Rolle gespielt.
Mhm. Nochmal da drüben, bevor wir nochmal einen Schritt weitergehen.
Ja, und ich glaube, ganz zentrale Fragen sind heute Morgen wirklich genannt worden, auch von Ihnen, Herr Heckert. Zum Beispiel die Frage, was ist das Ziel eigentlich eines Portfolios? Was ist der Zweck eines Portfolios? Ich glaube, solche Fragen, die muss man beantworten und die muss man vor allem den Studierenden beantworten. Ja, weil die negativen Punkte, die Sie angedeutet haben, die auch jetzt in den Vorträgen teilweise kamen, die liegen ja schlichtweg auch daran, weil offensichtlich es nicht gelingt, den Zweck eines Portfolios wirklich zu erklären. Mal ganz abgesehen vielleicht von der geeigneten Methode, es ging heute Morgen Abend um den Begriff Passung, was ich auch einen ganz wichtigen Begriff in diesem Zusammenhang halte. Und ich glaube von daher, also kann man wirklich sagen, in dieser Tagung wurden ganz zentrale Fragen angesprochen. Für mich ist die Frage, wer gibt die Antworten jetzt, ja? Und wie kommen wir zu diesen Antworten? Ich denke, das ist ein Start heute, dieser Diskurs, den wir führen, aber das muss natürlich weitergehen. Und dieses Weitergehen, da sind wir einerseits natürlich angewiesen auf die Praktiker, andererseits aber natürlich auf die Wissenschaft, ja, und auf die Empirie, die hier die entsprechenden Grundlagen bringt. Und die Frau Berger-Senn hat uns ja geerdet wieder und das ist wichtig, ja, worum es denn eigentlich geht. Ja, und diesen Blick, den müssen wir natürlich auch immer wieder vor Augen halten.
Ja, besten Dank. Ich würde gerne noch mal einen Schritt weitergehen und unser Plenum hinzuziehen. Wir haben hier ja 6 interessante Menschen, die sehr bereit sind, sich zu streiten, wie ich höre, im Zweifelsfall auch. Und ich möchte gerne für Sie noch mal öffnen, ob es Ihrerseits, Sie haben jetzt viel gehört, den ganzen Tag Fragen gibt, die Sie hier diesem Plenum gerne stellen möchten. Es gibt ein Saalmikrofon.
Ich würde gerne wissen, warum das Portfolio nicht auch dazu dienen kann, die Spannungen zwischen den Phasen darzustellen. Warum steht in der RVO der Zusammenhang? Ja? Es könnte doch gerade das Gegenstück sein, dass ich sage, wo leuchtet es mir nicht ein? Und das also ein bisschen, das trainiere, das auszuhalten. Das ist ja auch das, was der Lehrer später braucht.
Wir werden vielleicht auch einfach in eine Mischung gehen von Statements aus dem Plenum, die wir gar nicht zwangsläufig kommentieren müssen.
Ich wäre froh, wenn wir im Raum noch eine klare Aussage hätten dazu, dass wir uns Lehrerbildung nicht so vorstellen, dass am ersten Tag der Universität wir schon anfangen, den Leuten die Kreide in die Hand zu drücken. Denn diese Gefahr hatte ich nämlich vorher so ein bisschen rausgehört, wenn immer von Lehrerbildung aus einem Guss, das hört sich so schön an, aber eigentlich sehe ich auch ein bisschen eine Gefahr drin. Die Universitäten, die Hochschulen sollten wissenschaftlich ausbilden, wir sollten im Referendariat was ganz Eigenes machen, was auch viel mit Didaktik zu tun hat. Und die Lehrerbildung, Lehrerfortbildung hat nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Wäre ich froh, wenn das nochmal klarer wäre von uns allen. Der zweite Punkt, wir hatten einige Überlegungen. Ich glaube, konkret und richtig nutzbar wird das Portfolio, wenn wir es so nutzen, dass wir die Phasen dadurch verbinden, wenn wir darüber nachdenken, an den Seminaren, vielleicht auch an den Schulen, wie können wir das, was in den Portfolios angelegt ist, sinnvoll weiter nutzen? Wie können wir richtig nachfragen? Das sind viele Detailfragen zu klären, zum Teil des Datenschutzes zum Beispiel. Wie können wir weiterarbeiten? Und dann wird es eine sinnvolle Sache. Und ich glaube, die elektronischen Formen, die heute angesprochen worden sind, können genau diese Chance bieten, dass wir auch sehr unterschiedlichen Typen gerecht werden. Vielleicht sogar Menschen, die lieber ihre Sachen verbal ablegen oder als Videos oder als Kunstwerke oder wie auch immer. Ich glaube, da haben wir eigentlich die praktischen Punkte, die einen guten Ausblick bieten.
Darf ich mich gleich anschließen, wenn ich gerade hier sitze? Ich bin Schulleiter eines Gymnasiums hier in Konstanz.
Es wurde die Komplexität der Gesellschaft angesprochen und wir haben bisher gar nicht über den einzelnen Lehrer gesprochen, der dieses Portfolio führt oder der angehende Lehrer. Ich glaube, das kam zu kurz in der relativ theoretisch geführten Diskussion. Aus meiner Sicht benötigen Kollegen und Kolleginnen, und zwar beginnend vom ersten Studientag an der Hochschule, eine reflektorische Begleitung, was ihre Berufslaufbahn angeht, und die muss dann weitergehen. Der 40- bis 50-jährige ältere Kollege, der hat auch Schwierigkeiten, da muss sich auch Veränderungen der Schülerschaft, der Gesellschaft stellen. Und diese berufsbiografische Begleitung durch ein Portfolio, das ersichtlich wird von dem ersten Studientag an, das ist die große Chance, die dahinter steht. Hier geht es um Menschen, die psychischen Extremsituationen ausgesetzt sind, die gute Lehrer sein sollen, gute Schule machen sollen, aber sie brauchen heutzutage ein regelmäßiges Coaching, das die seelische Stabilität, um gut für Kinder jeden Tag da zu sein, auch sichert. Und darüber würde ich gerne auch geredet haben mit dem Ministerium und dem neuen Institut, dass hier die Grundlagen dafür gelegt werden, dass dieses Band auch wahrgenommen wird. Danke.
Vielleicht ein Punkt dazu, für den Sie mir jetzt noch ein wichtiges Stichwort geben. Ich weiß nicht, ob man es Portfolio nennen soll. Jetzt bleiben wir mal bei dem Begriff, ich begleite und reflektiere sozusagen selber meinen Berufsweg. Ja? Und das kann ein Portfolio sein, das muss aber nicht sein. Was eine relativ große Rolle spielt tatsächlich, weil Sie jetzt Lehrkräfte angesprochen haben, die länger im Dienst sind. Das eine sind die Punkte, die Sie ansprechen, und das andere ist die Frage der Personalentwicklung. Also wir haben im Schulbereich wirklich immer wieder das Thema, wie bekommen wir geeignete Führungskräfte, ja, auf den verschiedenen Ebenen. Da spielt das Thema, ja, Rückblick auf den beruflichen Weg, Berufsbiografie, eine relativ große Rolle. Was habe ich gemacht? Warum habe ich es gemacht? Welches Ziel habe ich? Und das sind natürlich auch wiederum Fragen, ja, die ins Portfolio gehen. Wir brauchen im Grunde, wenn ich jetzt von dem Bereich mal ausgehe, wir brauchen Führungspersonen, die sich relativ klar darüber sind, warum sie Führungspositionen wollen und was sie als Ziele sozusagen haben und warum sie diese Führungspositionen erreichen wollen. Und dieser Aspekt der Reflexion spielt jetzt auf einer ganz anderen Ebene natürlich wie hier, in der wir sind, aber gerade im Bereich Schulleitung oder eben auch im Bereich der Führungskräfteentwicklung eine relativ große Rolle. Das wäre das Stichwort Personalentwicklung im Grunde, was da dahinter steht und was letztlich beginnen könnte tatsächlich im Studium, um da erste Fragen mal zu stellen. Ich sage bewusst erste Fragen, bei denen es darum geht, wie läuft die Entwicklung weiter. Und da wären wir wieder bei den Zielen. Ja? Also welche Ziele hat so ein Portfolio und welche Ziele hat es in der jeweiligen berufsbiografischen Phase? Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt.
Danke, Frau Winkler. Ja, genau. Jetzt vielleicht direkt dazu. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen weggeht davon, aber was Führungspositionen angeht, da gibt es ja auch Modelle, wo das direkt im Studium schon direkt auf Schulleitung studiert wird in anderen Ländern. Vielleicht ist das ein generelles Systemproblem, was wir in Deutschland haben, aber nur angekratzt. Was ich nochmal zu dem Funktionalen sagen wollte, zu Portfolioarbeit. Ich glaube nicht, dass die Funktionen das Problem sind, sondern die Konzepte, die dahinter stehen und man das Ganze nicht spezifisch genug formuliert. Weder für die Studierenden, weder für die Dozenten, noch für dann Ausbildungslehrer auch an den Seminaren, was genau und wie genau mit diesem Portfolio gearbeitet werden soll. Das fängt ja schon an in Diskussionen, ist es nur prozessbegleitend oder ist es schon ein Leistungsnachweis? Weil natürlich arbeite ich als Student ganz anders, wenn ich weiß, ich kriege da eine Note drauf. Ich muss so reflektieren, wie es in den Büchern steht und nicht, ich muss mein eigenes Sein reflektieren, mein eigenes Arbeiten so reflektieren, wie ich es machen würde. Und ich glaube, dass da eine Transparenz für alle Seiten vielleicht sehr, sehr wichtig wäre. Und wenn es mit den Ideen auf ministerialer Ebene anfängt, dann vielleicht dort auch schon Ideen des Wies weitergeben, die dann irgendwie umgesetzt werden können von der nächsthöheren Ebene, sodass bei uns dann was ankommt, womit wir arbeiten können.
Ich würd ganz gerne da gleich nochmal weiterreden. Frau Winkler hat da, glaube ich, eine ganz wichtige Sache gebracht, nämlich angesprochen, nämlich den Aspekt des Aufgabendesigns. Also reflexive Aufgaben müssen einfach klar strukturiert sein, müssen klar sein, was da gemacht werden soll und natürlich mit welchem Zweck. Und das Aufgabendesign finde ich immer dann ganz besonders wichtig, wenn es, oder richtig und gut, wenn es eben eine ganz konkrete Situation betrifft. Ja, und deswegen, also ich denke, da sollte man unterscheiden zwischen den strukturellen Vorgaben von Portfolioarbeit, zum Beispiel aus einer Leitungsebene heraus, und der Umsetzung von Portfolioarbeit durch einzelne Lehrkräfte, die dann letztendlich auch dieses Aufgabendesign durchführen. Und natürlich brauchen, das haben wir in unserem Projekt in Freiburg und an anderen Standorten sehr deutlich gesehen, natürlich braucht es hochschuldidaktische Schulung für dieses Aufgabendesign, denn es ist offensichtlich ein Bereich, der in den Fachdidaktiken, zumindest in der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung, nicht unbedingt so stark in der Vergangenheit ausgeprägt war.
Ja, besten Dank. Bevor wir gleich zum Abschluss der Diskussion kommen, es klang schon an verschiedenen Stellen an, dass Sie der heutige Tag auf irgendeine Art und Weise inspiriert hat, würde ich in einer Abschlussrunde nochmal um kurze Abschlussstatements bitten. Was hat sich für Sie mit dem heutigen Tag möglicherweise gedanklich verändert? Was nehmen Sie für Ihre jeweilige institutionelle oder persönliche Perspektive mit aus dem heutigen Tag? Ich gebe einfach das Mikrofon mal hier los und...
Ich halte es für eine große Errungenschaft, dass das Portfolio in der Lehrerinnenbildung in Baden-Württemberg eine große Rolle spielt.
Und dass es aber eben nicht nur eine große Rolle spielt als curriculares Element oder als Form des Leistungsnachweises, sondern dass es tatsächlich als ein Genre gesehen wird, in dem Menschen, Lernende wachsen können, an denen aber auch Institutionen wachsen können, indem sie verantwortungsvolle Blicke auf diese Portfolioarbeit schauen, weil sich tatsächlich auch in Portfolioarbeit der Entwicklungsstand von Institutionen ablesen lässt und dadurch sozusagen eine Win-Win-Situation entstehen kann, wenn wir beide Institutionen und Einzelne, die das Portfolio, die Portfolioarbeit leisten, im Blick behalten.
Zwei Dinge. Einerseits war ich immer wieder, ich hatte auch vorher schon einiges gelesen, schockiert, wie wenig empirisch fundierte Aussagen es gibt zu den Effekten des Portfolios. Und das erinnert mich immer daran, dass unsere Frau Eisenmann im Tandem immer mit dem Professor Trautwein aus Tübingen sagt, ich treffe keine politische Entscheidung mehr in der Bildung, bevor ich nicht wirklich weiß, ob es empirisch irgendeinen Nachweis dafür gibt. Ich möchte keine ideologischen Entscheidungen. Ich möchte nichts einführen und kein Mensch weiß, ob es eigentlich schadet oder hilft. Also das habe ich so oft im Originalton von unserer Ministerin jetzt gehört. Und das hat mich heute daran wieder erinnert. Und da wäre ich einfach dankbar, wenn man irgendwo wüsste, das hilft und das hilft diese Art von Person und das hilft eher am Anfang vom Studium oder Mitte oder im Vorbereitungsdienst oder sonst irgendwas. Wenn man irgendwas empirisch wüsste, dann wäre man sich einfach sicherer in der Anwendung und könnte es auch mit mehr Überzeugung tun und vielleicht auch das Richtige tun. Das Zweite, was mich heute auch sehr berührt hat, ist, man redet ja immer von Kundenorientierung. Überall, ich gehe ins Hotel und hinterher kann ich auf die Homepage schreiben, ob ich das gut fand, und dann gehen die anderen nicht in das Hotel oder doch in das Hotel, je nachdem, was ich da drauf geschrieben habe. Also ich war schon ein bisschen erschüttert, wie durchgehend die negativen Rückmeldungen von Studierendenseiten sind. Also ich war in dem Workshop da über das E-Portfolio und da gibt es von Note 1 bis 5 ist es dann, also hilft nicht, hilft sehr, bei 1,9, 2,1. Denkt man, also wenn ein Hotel immer nur solche Rückmeldungen bekäme, dann könnte es wahrscheinlich schließen. Und ich finde einfach, wir sollten das ernst nehmen, nochmal genauer nachfragen, auch den Kunden, was hilft dir inwiefern, warum und so weiter. Und ich finde schon, dass Studenten uns sehr wertvolle Rückmeldungen geben können, was ihnen auf ihrem Weg wirklich hilft oder nicht. Frau Winkler, das würde ich Ihnen gerne auf den Weg geben. Tun Sie Ihre Auffassung, Ihre Erfahrungen kund, es hilft uns allen.
Dankeschön, sehr gerne. mein Fazit für heute ist, ich bin zum einen sehr froh, dass darüber geredet wird und dass es nicht einfach irgendwo in der Nische und in der Schublade bleibt. Und ich bin auch sehr froh, dass es ein kritischer Tag war und kein glorifizierender Tag, weil Selbstbeweihräucherung hilft in den wenigsten Fällen. Und wo es Kritik gibt, da kann es auch konstruktiv weitergehen.
Ja, ich bin heute Morgen mit der Grundidee dahergekommen, dass das Portfolio etwas Gutes ist, um das mal so einfach auszudrücken. Und ich gehe mit der Idee, dass es ein lohnender Ansatz ist, dass wir aber noch gewaltig alle miteinander dran arbeiten müssen und einfach sehen müssen, bewährt sich dieses Instrument oder bewährt sich es nicht. Wenn sich es bewährt, dann ist es gut. Ja, dann kann man es wirklich für diese Zwecke nutzen, die wir jetzt auch immer wieder aufgeführt haben. Und wenn sich es nicht bewähren sollte, dann müssen wir so viel Mut haben, das, also wir können es ja nicht entscheiden, aber das vielleicht an die Politik dann weiterzugeben, dass Dinge nicht aufrechterhalten werden müssen, nur deswegen, weil sie in irgendeiner Form Ordnung drin stehen, sondern wir müssen es prüfen. Das passt ganz gut zu dem, was die Frau Berger-Senn gesagt hat. Wir müssen die Dinge prüfen und wenn wir feststellen, es entspricht nicht dem sozusagen, was wir wollen und was entsprechende gute Rückmeldungen gibt, dann müssen wir Dinge auch wieder ändern. Aber so weit sind wir noch nicht. Also das hat mir der heutige Tag auch gezeigt. Ein bisschen müssen wir schon noch dran arbeiten, ja, weil wir alle auch viele Vorteile sehen, die da am Horizont sind. Sonst wären sie am heutigen Tag ja auch nicht alle da gewesen.
Ja, ich denke, wir müssen daran arbeiten, das ist ganz wichtig und ich bin auf jeden Fall froh, dass wir uns überhaupt auf den Weg gemacht haben, weil das scheint mir eigentlich der Punkt zu sein, dass man überhaupt darüber nachdenkt, was ist Portfolio und wie können wir die Lehrkräfte, die an den Hochschulen ausgebildet werden, unterstützen. Und darum sollte es uns gehen, ja, den Weg zu beschreiten und darüber dann nachzudenken und zu reflektieren.
Die ministeriale Ebene ist ins Reflektieren gekommen, wenn wir den Begriff noch einmal aufnehmen wollen, habe ich gerade irgendwie als Gedanken gehabt. Sehr spannend. Zu hören, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für alle Beiträge und ich finde es ganz hervorragend, wie Sie es umgesetzt haben, jeweils so scharf aus Ihrer institutionellen Perspektive raus zu argumentieren. Das ist sehr, sehr gelungen gewesen und ich danke Ihnen sehr herzlich dafür. Ich darf jetzt nochmal an Christine Ziegelbauer weitergeben, vorher aber nochmal herzlichen Dank an Sie.